Radiokolleg. Präsentiert von Julia Reuter.
Herzlich willkommen. Neugier wecken für neue Musik. So lautet diese Woche das Motto unserer Musikviertelstunde. Warum zeitgenössische Kompositionen in den Konzertprogrammen nach wie vor auf klassische Musikliebhaber mehr abschreckend als animierend wirken, ist oft auf vorgefertigte Erwartungshaltungen zurückzuführen. Wie sieht es also mit der Musikvermittlung in diesem Bereich aus? Damit beschäftigen wir uns in knapp 40 Minuten. Davor machen wir im Rahmen unserer Langzeitreihe Datenpunkte im Informationszeitalter einen Sprung ins Jahr 1972 und zu den Anfängen des Internets. Jetzt gleich geht es wieder um Macht. Selbstverliebt, rücksichtslos, psychopathisch. Gerade in letzter Zeit scheinen derartige Charaktereigenschaften wieder auf so manche Machtausübende zuzutreffen. Die dunkle Seite der Macht, dieses zwischenmenschlichen Phänomens, ist gut durchleuchtet. Der Umgang mit Macht ist oft eine Frage der individuellen Persönlichkeit und damit auch der Sozialisation und Bildung. Viel wichtiger ist aber die gesellschaftliche Struktur, die Machtmissbrauch entweder begünstigen oder verhindern kann. Welche Eigenschaften benötigt also ein guter Machthaber? Antworten darauf gibt nun Daphne Ruby. Sie beginnt den dritten Teil ihrer Radiokolleg-Reihe mit jenem Filmklassiker, in dem der Kampf zwischen der dunklen und der hellen Seite der Macht eine zentrale Rolle spielt.
Es ist gerade die Geschichte von Star Wars ein sehr wunderbares Epos, dass diese Wege zwischen Macht und Missbrauch, Verführung, Läuterung, Wiederverführung eben in all diesen Wendungen zeigt. Mein Buch heißt ja auch Die helle und die dunkle Seite der Macht und ich ende meine Seminare auch immer mit dem Satz und möge die Macht mit euch sein.
Verrät Christine Bauer-Jelinek, Psychotherapeutin, Wirtschaftscoach und Analystin der Macht. Die Frage ist, auf welche Seite schlägt man sich?
You are the chosen one! It was said that you would destroy this and not join them! Bring balance to the force, not leave it in darkness!
Anakin Skywalker kämpft gegen seinen früheren Mentor Obi-Wan Kenobi. Anakin, einst Hoffnungsträger der Jedi-Ritter, zweifelt, strauchelt, fällt und wendet sich schließlich der dunklen Seite der Macht zu. Er wird zum düster röchelnden Darth Vader. Direkt nach seiner Verwandlung zum Hauptschurken erkundigt er sich allerdings als allererstes nach dem Wohlbefinden seiner Frau. Die Figur des Anakin, alias Darth Vader, sei weder gut noch böse. Er besäße weiterhin einen freien Willen und schwanke auch immer wieder zwischen der dunklen und der hellen Seite der Macht, analysiert der französische Philosoph Alexandre Lacroix. Dieser Kampf sei uns allen inhärent, sagt Susanna Wieseneder. Sie berät sowie trainiert seit 18 Jahren Führungskräfte aus Politik und Topmanagement.
Die Studien sagen, jeder von uns hat minimalst angelegt Formen von Narzissmus, Formen von Machiavellismus, also diese manipulative Kraft, aber auch Formen der Psychopathie, Psychopathie im Sinne von Emotionslosigkeit, Empathielosigkeit. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir machen als Mensch, sag mal in unserer Historie, ob wir sehr früh Kränkungen erleben oder wie wir aufwachsen, wie wir sozialisiert werden, bilden sich verschiedene Persönlichkeitsmerkmale heraus.
Selbstverliebt, rücksichtslos, psychopathisch. So wird Macht, so werden Machthaber gerne dargestellt. Und tatsächlich sagen Experten wie der deutsche Kriminalpsychologe Jens Hoffmann, dass Führungskräfte häufiger psychopathisch gepolt sind als der Rest der Bevölkerung. Kevin Dutton, Psychologe an der Oxford University, stellte sich in seiner 2011 veröffentlichten großen britischen Psychopathenstudie die Frage, in welchen Bereichen die meisten Menschen mit psychopathischen Wesenszügen arbeiten. Das Ergebnis: in der Unternehmensführung.
Es ist in der aktuellen akademischen Leadership-Diskussion sehr stark die Diskussion, braucht nicht jeder, der an die Spitze will, egal ob Politik, Wissenschaft oder Unternehmen, braucht nicht jeder so ein gewisses Maß an Narzissmus, also im Sinne von Selbsterhöhung, ja, oder auch Selbstbewusstsein und so weiter, braucht man das nicht in einem gesunden Maß.
Narzissmus nicht zwingend, aber Selbstbewusstsein und den Willen zur Macht braucht es unbedingt, meint Susanna Wieseneder. Aber das alleine reiche nicht. Darüber hinaus sei es erforderlich,
auch einen realistischen Blick zu haben, was ist möglich und was ist nicht möglich. Fachkenntnis muss nicht sein, ist aber förderlich, ja, gerade an der Spitze von Unternehmen, und eine Offenheit. Und was jetzt sicherlich auch noch ganz wichtig ist, ist auch eine große Form an Mut.
Macht wird aber keineswegs nur im Managementbereich ausgeübt. In Kevin Duttons großer britischer Psychopathenstudie liegt auf Platz 2 die Berufsgruppe der Anwälte, gefolgt von Journalisten und Chirurgen. Aber auch Polizisten, Priester und sogar Köche finden sich unter den Top 10. Menschen mit psychopathischen Wesenszügen gibt es laut der Untersuchung in fast allen Lebensbereichen. Wobei Dutton dies keineswegs nur negativ beurteilt, im Gegenteil. Der Psychologe meint, wir könnten alle etwas von diesen funktionellen Psychopathen, wie er sie nennt, lernen. Sie seien nämlich durchsetzungsfähiger, würden unangenehme Aufgaben nicht vor sich herschieben, nicht mit sich selbst hadern, nichts persönlich nehmen und auch unter großem Druck durchdachte Entscheidungen treffen. Duttons Psychopathenbegriff weicht allerdings stark vom medizinischen Terminus ab. Dort werden Menschen mit dieser ausgeprägten Persönlichkeitsstörung als manipulativ, gewissenlos und risikobereit ohne Rücksicht auf Verluste beschrieben. Alle Charaktereigenschaften, jede Form von Talent lassen sich ins Positive wie ins Negative ziehen. Welche Fähigkeiten braucht eine gute Machthaberin oder ein guter Machthaber?
Also muss man vielleicht immer unterscheiden. Menschen, die in einer öffentlich sichtbaren Machtposition sind, die sind natürlich anders gefordert als eine Kindergartenpädagogin, die auch Macht hat und die auch gewisse Eigenschaften braucht, oder eine Pflegerin.
Wir alle üben Macht aus, denn jeder Einzelne von uns trägt in gewissen Situationen Verantwortung, betont Christine Bauer-Jelinek. Besonderes Interesse gelte aber meist politischen Entscheidungsträgern.
Die müssen einerseits gerne in der Öffentlichkeit stehen. Wer ein bisschen scheu ist, ein bisschen zu differenziert ist, der wird in der heutigen Gesellschaft nicht als Sympathieträger und als tatkräftig wahrgenommen. Dann braucht man auf alle Fälle eine dicke Haut. Weil durch die sozialen Medien wird man immer wieder auf allen Ebenen so dermaßen angegriffen, eben auch auf dem Aussehen, auf der Persönlichkeit. Jedes Wort wird auf die Waagschale gelegt. Am besten, man ist schon robust.
Um Situationen richtig einschätzen und taktisch klug darauf reagieren zu können, brauche es allerdings auch Empathie und Verbündete.
Man muss schauen, wer geht mit mir, wer trägt mit mir bestimmte Entscheidungen mit. Und dann muss ich diese Menschen auch wieder verlassen können. Ich habe schon sehr oft erlebt, dass sowas wie eine Nibelungentreue, also eine Treue bis zum eigenen Ende, sehr hinderlich ist. Man geht einen gewissen Weg gemeinsam und dann muss man sich auch wieder trennen können.
Als Meisterin im Schmieden von Netzwerken erwies sich die deutsche Bundeskanzlerin.
Als Angela Merkel sich in die Politik bewegt hat, hat keiner vorhergesehen, dass sie einmal mit einer solchen Zielstrebigkeit auch nach Machtpositionen strebt und dass sie dabei Fähigkeiten entwickelt, auch mit einer großen Unbekümmertheit politische Gegner aus dem Weg zu räumen.
Erinnert sich Michael Schmitz, heute Coach sowie Professor für Psychologie und Management an der Lauder Business School in Wien. Seine berufliche Laufbahn begann er als ZDF-Korrespondent in der damaligen DDR. Genau dort stieß er das erste Mal auf Angela Merkel. Nach dem Zusammenbruch der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik holte Bundeskanzler Helmut Kohl die studierte Physikerin als Frauenministerin in sein Kabinett. Damals nannte er sie noch sein kleines Mädel. Eine signifikante Fehleinschätzung.
Also wenn man sich die Entwicklung von Angela Merkel anschaut, dann hat sie einen guten Sinn dafür gehabt, wo sie auch in eine Auseinandersetzung gehen muss mit Widersachern, um sich gegen Widersacher durchzusetzen. Koalitionen zu knüpfen, öffentliche Statements zu machen, sich in einer Weise zu positionieren, die auch polarisiert und unter Umständen hinter den Kulissen Mehrheitsverhältnisse zu organisieren, die es ihr dann ermöglicht, einen nächsten Schritt zu gehen und eine weitere Machtposition zu erreichen.
Auf diese Art ließ sie auch den einen oder anderen innerparteilichen Konkurrenten links liegen. Er wolle Angela Merkel aber nicht auf ihre politische Kaltschnäuzigkeit reduzieren.
Man sieht jetzt auch in der gegenwärtigen Situation, dass Angela Merkel Fähigkeiten hat, die sie unterscheidet von Politikern, die nur auf einen populistischen Effekt aus sind. Angela Merkel mit ihrem Hintergrund als Wissenschaftlerin weiß, manche Probleme muss man gründlich erstmal analysieren, bevor man etwas Gescheites dazu sagen kann.
Angela Merkel habe stets auf Expertenmeinungen gebaut. Sie regiere nicht nur autoritär und ihrem eigenen Machterhalt geschuldet von oben nach unten, findet Michael Schmitz. Auch in der Corona-Krise unterschied sich ihre Wortwahl doch erheblich von jener anderer Machthaber. So bezeichnete Angela Merkel etwa die Beschränkungen von Rechten und Bewegungsfreiheiten als Zumutung für die Demokratie. In Österreich sprach die Regierung hingegen von einer neuen Normalität, an die man sich gewöhnen müsse. In einem den Medien zugespielten internen Protokoll der Corona-Taskforce soll Sebastian Kurz auch darauf hingewiesen haben, dass die Menschen Angst vor einer Ansteckung haben sollen. Sein Sprecher relativierte später. Kurz habe damit lediglich sein Verständnis für die Angst in der Bevölkerung ausdrücken wollen.
Ich denke mal, dass die österreichische Bundesregierung auch in dieser Koalition die ehrliche Absicht hat, diese Krise zu bewältigen und dass es nicht irgendeinen geheimen Plan gibt. Und jetzt setzen wir mal Grundrechte außer Kraft.
Meint Michael Schmitz, Autor des Buchs »Die Psychologie der Macht«. Die meisten Beschränkungen wurden mittlerweile auch schon wieder gelockert oder ausgesetzt.
Was man aber schon sieht, dass die Machtstruktur ausgenutzt werden kann, um in der Öffentlichkeit eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Also der Bundeskanzler ist derjenige, der sozusagen der Chefkommunikator ist. Und in dem Moment, wo er sich als Chefkommunikator in einer Krisensituation gut darstellen kann, kriegt er natürlich eine große Zustimmung und eine Zustimmung, die über das unmittelbare Krisenmanagement hinausgeht.
Österreich steht momentan allerdings viel besser da als andere Länder. Das gilt aber genauso für Deutschland. Dort trat meist nicht die Kanzlerin, sondern der Virologe Christian Drosten als Krisenchefkommunikator in Erscheinung. Angela Merkel hat sich in ihrer Karriere nie als mitreißende Rednerin hervorgetan. Trotz oder vielleicht gerade wegen ihres unprätentiösen Auftretens gilt Angela Merkel seit mittlerweile 15 Jahren als mächtigste Frau der Welt.
Es gibt eben verschiedene Formen von Macht. Es gibt eine sehr offensichtliche, wo jemand eben auf den Tisch haut oder ganz offensichtlich Anweisungen gibt. Und es gibt sehr stille Formen von Macht. Wir müssen aber in der heutigen Zeit in der Lage sein und so machtkompetent sein, dass wir die unterschiedlichen Formen der Macht eben erkennen und auch wissen und uns positionieren können, wie wir dann damit umgehen, sowohl in der Politik als auch im Berufsleben, als auch im Privatleben, weil auch dort gibt es Machtverhältnisse.
Aber was versteht man eigentlich unter Macht?
Ich sehe Macht als die Möglichkeit, das Vermögen vor allem, seinen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen.
Zitiert Christine Bauer-Jelinek den Soziologen Max Weber. Wobei?
Weil Sie Max Weber erwähnt haben, ich habe absichtlich nur die Hälfte von seinem Zitat genommen, weil es mir so wichtig ist, Macht auch in die friedlichen Formen hineinzutragen. Max Weber zitiert ja gleich auch die Gewalt mit hinein. Wenn er sagt, gleich mit welchen Mitteln man sich durchsetzt, dann heißt das, ich kann jemandem die Pistole ansetzen und bin gleich ganz hoch eskaliert beim Kampf. Mir ist aber so wichtig im Alltag, die Machtformen, die auch noch friedlich sind in der Durchsetzung, mit zu bedenken.
Laut dem Philosophen Michel Foucault kann eine einzelne Person Macht weder alleine noch allumfassend ausüben. Vielmehr handelt es sich um eine Wechselbeziehung. Menschen gestehen sich gegenseitig gewisse Kompetenzen zu. In manchen Situationen ordnen sie sich unter, in anderen dominieren sie ihr Umfeld. Diese Rollenverteilungen seien keineswegs einzementiert, sondern befänden sich ständig im Fluss, so Foucault.
Wir stehen ja alle, auch wenn wir keine Position haben, die vordergründig mächtig ist, ununterbrochen unter dem Einfluss von Interessen und von Menschen, Personen, die sich durchsetzen wollen. Und wir selbst setzen uns auch täglich im Alltag durch. Ob wir jetzt unsere Kinder erziehen und möchten, dass das pubertierende Kind pünktlich nach Hause kommt am Abend, oder ob wir in einem Geschäft, wenn wir etwas einkaufen, einen Preis verhandeln, täglich sind wir mit Macht konfrontiert.
Im Grunde tragen alle Verantwortung, wer, wann, wo, wie viel Macht ausübt. Hier spielt natürlich auch der jeweilige Zeitgeist eine entscheidende Rolle. Im Zentrum steht die Ressourcenverteilung.
Wenn ich über etwas verfüge, was ein anderer gerne möchte und nur von mir kriegen kann, dann bin ich damit in einer Machtposition.
Das Objekt der Begierde können materielle Güter sein oder Wissen, aber auch Zuneigung.
Derjenige, der ein größeres Bedürfnis nach Nähe hat als der Partner, ist potenziell in einer unterlegenen Position. Derjenige, der dann die Nähe verweigert, ist jemand, der Macht ausüben kann. Eltern, die ihre Kinder bestrafen, üben eine Machtposition aus. Derjenige, der eine Machtposition hat in einem Sportverein, kann Macht dadurch ausüben, dass er bestimmte Funktionen so besetzt, wie er das will, nach persönlicher Neigung, nicht unbedingt immer nach den besten Kriterien für die Sportart, die er da gerade zu managen hat.
Das Bedürfnis nach Macht und Hierarchie tritt schon recht früh zutage.
Bei Bubengruppen ist das ja schön zu sehen.
Gregor Faumer, Verhaltensbiologe, Kommunikationstrainer und Autor des Buchs »Unter Affen«. Warum das Büro ein Dschungel ist.
Stellen wir sich eine Bubengruppe vor, die gelangweilt rumsitzt und irgendeiner springt auf und sagt, lasst uns nach dem Schatz dort oben bei den Bäumen suchen. Ja, dann schauen die anderen sich kurz an und jetzt ist die Überlegung, geben wir ihm die Macht, das Spiel durchzusetzen, ja oder nein? Aber wenn die dann fahren, die sagen sie, ja, okay, machen wir das. Und der Initiative ist für kurze Zeit eigentlich im Lead, ist der Führer, der hat die Macht über die Gruppe, kann Rollen verteilen und so weiter.
Diese Machtbefugnis währt allerdings nicht ewig.
Wenn ein anderer sagt, lasst uns ein Theaterstück ausprobieren oder ein Bild zeichnen, vielleicht eher ein musisch Begabter, ja, und dann bekommt er vielleicht von der Gruppe die Macht, jetzt hier in die Führung zu gehen und zu entscheiden, wie denn vorgegangen wird. Und der vorher eher, sagen wir, sportlich sehr geschickt war oder physisch überlegen, der ist auf einmal im Hintertreffen und hat die Macht wieder abgeben müssen über die Gruppe, die er vorher kurz geführt hat. Das heißt, Macht ist eigentlich etwas Temporäres, das wird zugestanden und auch wieder genommen.
Meist wird Macht allerdings nicht in jeder Situation neu strukturiert. Auf demokratiepolitischer Ebene gibt es Wahlen, bei denen die Karten theoretisch wieder neu gemischt werden können. In Unternehmen laufe es etwas anders, weiß Gregor Faumer.
Und das widerspricht an und für sich unserem evolutionären System, dass Macht dann nicht mehr von der Gruppe kommt und zugestanden wird, sondern dass man sie vorgesetzt bekommt und sagt, und das ist jetzt der neue Chefin oder der neue Chef, füge dich. Und du denkst dir, wieso? Mal schauen, ob die Person überhaupt das drauf hat, dass ich ihr die Führung zugestehe.
Eben, da sind wir bei dem Stichwort, sind die Mächtigsten auch immer die Fähigsten?
Ganz genau, nein, vermutlich nicht. Vielleicht sind sie dahingehend fähig, mächtig zu werden, was aber nicht heißt, dass sie deswegen darin geschickt sind, Macht auszuüben. Weil wer geschickt Macht ausübt, lässt andere seine Macht nicht unbedingt spüren.
Machtfülle und Machtkompetenz sind zwei Paar Schuhe. Der fähigste Machthaber sei nicht jener mit der größten Entscheidungsgewalt, sondern der, der damit auch umzugehen und die Verantwortung zu tragen weiß, resümiert Gregor Faumer. Wie gut sich ein kompetenter Machtmensch dann tatsächlich durchsetzen kann, ist eine Frage des Systems.
Macht an sich ist ja nichts Schlimmes und nicht per se etwas, was sich gegen andere richtet im Sinne von Unterdrückung, also Macht an sich muss nicht unbedingt etwas Eigennütziges sein.
Hierarchien und Machtverhältnisse seien unserem Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung geschuldet, erklärt Michael Schmitz, Psychologe und Managementberater.
Damit werden auch Entscheidungskompetenzen delegiert, damit Entscheidungen schnell getroffen werden können und nicht immer ein großes Palaver erfordern. Damit ist potenziell die Möglichkeit gegeben, dass sich Macht auch verselbstständigt. Und die Konsequenz, die man daraus zieht, ist dann eher, welche Mechanismen brauchen wir zur Kontrolle von Macht, damit so etwas nicht passiert. Aber die Konsequenz kann ich sagen, wir schaffen die Macht ab.
Das Zauberwort gegen Missbrauch lautet Gewaltenteilung. Regierung, Parlament, Justiz, aber auch die Medien sollen sich gegenseitig auf die Finger schauen. Auf diesen sogenannten vier Säulen der Demokratie fußen wiederum Regeln, die Kompetenzüberschreitungen in anderen Bereichen verhindern sollen. Politikerinnen erlassen und Gerichte judizieren etwa Gesetze gegen häusliche Gewalt oder Mobbing in Unternehmen. Ohne Entscheidungskompetenzen wäre dies nicht möglich. Warum also hat Macht prinzipiell einen schlechten Ruf?
Das hat mehrere Gründe. Das eine ist sicherlich aufgrund der Historie,
erklärt Susanna Wieseneder. In der Geschichte haben Menschen immer wieder brutal die Macht an sich gerissen und diese dann auch nicht freiwillig wieder hergegeben.
Und das andere ist sicher auch, dass Menschen auch Erfahrungen machen mit Macht und auch mit Machtmissbrauch. Ob das in der Schule ein Mobbing war oder im Kindergarten oder später am Arbeitsplatz.
Oft werden einem Machtstrukturen erst bewusst, wenn es bereits zum Missbrauch gekommen ist, schildert Susanna Wieseneder. Solange alles zur Zufriedenheit der Beteiligten läuft, denken wir meist nicht darüber nach. Dann sprechen wir auch oft nicht von Macht, sondern verwenden andere Begriffe wie Kompetenz, Verantwortung, Zuständigkeit oder Auftrag. Eine Welt ohne Hierarchien bedeutet keineswegs automatisch mehr Gleichberechtigung. Müsste sich ein einzelner Mensch in jeder Situation alleine durchsetzen, obsiegt stets der Stärkere über den Schwächeren. Dabei geht es nicht immer um körperliche Überlegenheit. Soziale Herkunft, Bildung, Netzwerke oder Geldmittel sind heute viel zentraler im gesellschaftspolitischen Mächtespiel.
Dass sich dann, wenn es keine äußeren Strukturen gibt, die Persönlichkeit durchsetzt, das ist bekannt und ist auch mein großes Plädoyer für Strukturen und für Hierarchien.
Transparente Regelsysteme, an die sich allerdings auch alle halten müssen, sind die beste Prävention gegen autoritäre Machteskalationen, betont Christine Bauer-Jelinek. Ein machtloser Entscheidungsträger kann auch keine Minderheiten schützen. Es würde sich einfach immer die Mehrheit durchsetzen.
Es gibt sehr gute Untersuchungen aus den antiautoritären Kindergärten der 70er Jahre, wo man die Kinder sich selbst überlassen hat und wenig eingegriffen wurde von den Pädagogen. Und da hat man gesehen, dass sich sehr schnell ein informeller Führer oder eine Führerin herauskristallisiert. Gruppen, die sich selbst überlassen sind, bilden sofort wieder Führer und Zweiten und einen Letzten, der dann der Außenseiter ist. Diese Gruppendynamik kann man nur durch Strukturen abmildern, weil dann ist eben meine Position, die stärkt mich und ich muss als Mensch nicht so viel Einsatz bringen. Wenn es die nicht gibt, muss ich jede einzelne Entscheidung als Person argumentieren.
Menschen neigen zu Hierarchiebildung. Diese folgen entweder fix vorgegebenen Spielregeln oder sie müssen tagtäglich neu verhandelt werden. Letzteres kann Unsicherheit in eine Gruppe bringen und die Mitglieder erst recht einem autoritären Führer zutreiben, der ihnen die Wiederherstellung von Ordnung verspricht.
Das ist bekannt von allen möglichen autoritären Gruppen, wo dann die Macht abgegeben wurde, aber darunter trotzdem Machtspiele sind. Das ist im Kloster so, das ist bei den Buddhisten so, das ist bei den Umweltaktivisten so. Es ist immer eine Form von Macht im Spiel. Entweder sie ist strukturell und sichtbarer oder sie bildet sich informell.
Möge die Macht mit uns sein, um noch einmal Krieg der Sterne zu zitieren. Sie hörten Folge 3 einer Reihe über die Rehabilitierung des Phänomens Macht von und mit Daphne Ruby. Morgen im letzten Teil geht die Gestalterin der Frage nach, inwieweit Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Macht- und Hierarchieverhältnisse beeinflussen.